Liebe Nachbarschaft, am 18. Juli 2026 ist es wieder soweit. Das alljährliche Sommerspecial von Mörderische Heimat in der Orangerie Fulda steht an. Aber nicht nur das. Es gibt auch schon Karten für die beiden Live-Shows am 8. und 9. Januar 2027. Infos und Tickets findet ihr unter kreuz.com. Wir sehen uns. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Nachbarschaft, willkommen zu Folge 90 und zur letzten Ausgabe unserer Sachsen-Anhalt-Staffel. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mit mir im Studio ist mein alter Fahrensmann, Shaggy Schwarz. Hallo Shaggy.
Fahrensmann. Hallo Zeno.
Shaggy, wie geht's dir heute?
Gut. Ja. Ich bin sehr gespannt, welchen Fall du heute mitgebracht hast und was mich und die Nachbarschaft heute erwartet.
Ja, der Fall, den ich mitgebracht habe, hat damals schon für Aufsehen gesorgt und nicht nur in Sachsen-Anhalt, so viel sei schon mal verraten, ein Fall, der landesgrenzenübergreifend verfangen hat und der auch die Ermittler landesübergreifend beschäftigt hat.
Okay, dann hören wir doch mal rein, was Philipp uns dazu zu sagen hat. Bitte, Philipp.
Am 30. Mai 1992 spielt der sechsjährige Michael Reinicke vor dem Haus seiner Eltern, als ein Wagen neben ihm hält. Der Fahrer bringt den Jungen dazu, zu ihm ins Auto zu steigen. Nachbarn sehen noch, wie Michael einsteigt und das Auto davonrast. Der Vater des Jungen nimmt die Verfolgung auf, doch die Spur verliert sich. Was will der Entführer und ist Michael wirklich nicht sein erstes Opfer?
Ich sehe schon, es wird wieder ein sehr sensibles Thema. Wir sprechen über Kindesentführung.
Zumindest zunächst.
Zunächst? Das lässt nichts Gutes erahnen.
Ja.
Dann lass uns doch mal zunächst anschauen, wo wir uns in Sachsen-Anhalt befinden.
Wir sind in einem kleinen Dorf in der Altmark. Sanne heißt das Dorf und liegt rund 8 Kilometer nördlich von Stendal in der Altmark, wie gesagt.
Altmark, das sagt mir was. Ich habe da irgendwas mit Wandern und Natur im Kopf, oder?
Ja, genau. Mittlerweile gibt's dort einen regen Tourismus rund ums Radfahren, Wandern und Reiten. Durch die Altmark führen nämlich auch sehr bekannte Wanderrouten wie der Jakobsweg zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, oder das Grüne Band oder die Straße der Romantik.
Ja, irgend sowas hatte ich da im Hinterkopf.
Aber wusstest du, dass die älteste aktive Biermarke aus der Altmark ist?
Nee, ich bin aber auch kein Biertrinker, aber boah, interessant.
Ja, die Marke Garley wurde 1314 in Gardelegen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gebraut und auch vertrieben. Und die gibt's bis heute. Aber vielleicht bekomme ich dich eher mit dem Baumkuchen. Kennst du den?
Dieser röhrenförmige Kuchen, der mit Schokolade überzogen ist, den man immer zu Weihnachten isst.
Ja, genau, genau. Der Salzweder Baumkuchen stammt auch aus der Altmark. Außerdem kann ich noch den Film In die Sonne schauen empfehlen. Das ist ein Film, bei dem das Leben von 4 Mädchen auf einem Bauernhof über einen Zeitraum von 100 Jahren begleitet wird. Und das wurde auch in der Altmark gedreht.
Okay, den muss ich mir mal anschauen.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht für die Altmark. Jedenfalls ist das Leben hier eher ländlich geprägt. Im Jahr 1992 umso mehr. Die Wende ist gerade vollzogen. Alles ist im Umbruch und viele ziehen gen Westen.
Wie viele Leute leben da in dem Dorf?
In Sanne? Das wären so um die 200, 300 Einwohner gewesen sein damals.
Also wirklich dörflich?
Ja.
Und wenn dort ein fremdes Auto hält, dann fällt es auf?
Auf jeden Fall. Und so ist es eben auch an diesem Samstag. Der sechsjährige Michael spielt vor dem Haus. Es ist kurz nach 18 Uhr, als ein Wagen hält und ein Mann Michael aus dem Wagen heraus anspricht.
Nur nochmal, damit ich das richtig sehe. Der Fremde spricht den Jungen direkt vor dem Haus an.
Ja.
Und da ist sonst nur der Junge, sonst niemand.
In diesem Moment fatalerweise nicht. Aber du hast natürlich recht, der Mann geht ein extrem hohes Risiko ein. Jeden Moment kann jemand aus dem Haus kommen und Michael zum Essen reinrufen. Die Tür steht sogar noch offen zum Haus. Aber der Fremde hat Glück. Irgendwie schafft er es, Michael davon zu überzeugen, zu ihm ins Auto zu steigen.
Weiß man, was er ihm gesagt hat? Also der Spruch, deine Mutter hat mich geschickt, ich soll dich nach Hause bringen, funktioniert ja nicht hier, denn Michael ist ja praktisch schon zu Hause.
Ja, das stimmt. Und nein, das weiß ich nicht, aber ja, er hat es irgendwie geschafft. Was er gesagt hat, weiß ich nicht. Nee. Ob er ihm irgendwas versprochen hat, jedenfalls steigt der Junge ein und ja, das Auto braust nun davon.
Aber das hat nun doch jemand mitbekommen.
Ja, Nachbarn sehen, wie Michael einsteigt und laufen sofort los. Aber das Auto ist weg, als sie rauskommen, also benachrichtigen sie sofort die Eltern. Und der Vater nimmt auch die Verfolgung auf. Er rast ebenfalls die Straße mit seinem Wagen runter und versucht, den Entführer einzuholen. Aber ich nehme es vorweg, an irgendeiner Kreuzung ist der Entführer wohl in eine andere Richtung abgebogen. Er sieht das Auto nicht und findet auch keine Spur mehr.
Das Auto ist weg und mit ihm auch der 6-jährige Sohn.
Genau, ja.
Gibt es denn einen Anhaltspunkt, warum gerade Michael entführt wurde? Sind die Eltern wohlhabend?
Nein, nee, das kann man ausschließen. Die Eltern können sich keinen Reim darauf machen, weshalb ihr Sohn entführt worden sein könnte und andere nicht oder wie auch immer. Nein. Also nein, da gibt es keinen Hinweis. Und auch die darauf informierte Polizei kann hierzu keine Anhaltspunkte finden.
Furchtbar.
Die Eltern und Nachbarn suchen noch bis nachts um 3 die Gegend ab, aber finden ebenfalls nichts. Michael wurde, ja, entführt und scheint nun in den Händen eines fremden Mannes zu sein.
Dann startet wahrscheinlich das übliche Prozedere. Durchstreifen der Wälder und Wiesen, die Polizei, Feuerwehr und so weiter durchsucht alle alte Ställe und Orte, an denen sich ein Kind verstecken könnte.
Genau. Bei solchen Suchen weiß man ja gar nicht, was man sich erhofft zu finden, muss man auch sagen. Es ist besser, nichts zu finden und so weiter die Hoffnung zu haben, dass das Kind am Leben ist oder vielleicht ja dann auf eine Leiche zu stoßen. Ne?
Das stimmt. Man findet in dem Fall auch nichts.
Es ist, wie du schon sagtest, die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mhm. Gleichzeitig laufen auch die Ermittlungen der Polizei mit genau den Fragen, die wir uns auch gestellt haben. Warum gerade der Junge am helllichten Tag vor dem Wohnhaus der Eltern? Ist es ein Einheimischer, den Michael vielleicht kannte und dem er vertraut hat oder so?
Und die Augenzeugen, die gesehen haben, wie Michael einstieg, können die etwas Brauchbares angeben?
Zu dem Täter, meinst du?
Ja, ja.
Nee, kaum. Sie konnten weder den Fahrer sehen, noch das Fahrzeug richtig erkennen. Also entschließt sich die Polizei zu einer Öffentlichkeitsfahndung. Man fährt mit Lautsprecherwagen durch die Dörfer und informiert die Presse. Alle, die irgendetwas Auffälliges beobachtet haben, sollen sich bitte umgehend bei der Polizei melden.
Und bringt das was?
Ja, eine Hausfrau meldet sich bald darauf, die sich daran erinnern kann, dass sie etwas Auffälliges am Tattag in Salzwedel beobachtet hat.
Wie weit ist Salzwedel von Sanne entfernt?
Das sind so 20 Kilometer in westlicher Richtung. Also mit dem Auto sind es so 20, 25 Minuten.
Und was ist der Frau aufgefallen?
Sie sagt aus, dass gegen 18.40 Uhr in Salzwedel ein Auto an ihr vorbeigerast sei, und zwar innerhalb des Ortes.
Das Auto hat sie überholt?
Genau. Das hat sie überholt, musste dann aber dennoch vor einer roten Ampel scharf halten, weil sie selbst dann links abbiegen wollte, stand sie dann wieder genau neben dem Auto und hat rübergeschaut. Und dabei sah sie in dem Fahrzeug einen Jungen, der sich auffällig verhielt.
Was heißt das?
Das heißt, dass der Junge gestrampelt hat und aufmüpfig wirkte. Sie hat sich aber nichts weiter bei gedacht. Sie dachte, ja, so sind Kinder halt manchmal.
Klar, man rechnet ja nicht damit, dass an der Ampel im Nebenauto ein entführtes Kind sitzt.
Ja, eben.
Aber hat sie den Fahrer gesehen?
Ja, hat sie. Und sie kann ihn sogar recht gut beschreiben. Der Fahrer, sagt sie, war ein Mann um die 30 mit etwas längeren blonden Haaren im Nacken. Also so ein klassischer Fukuhila, kennst du den noch, ne?
Vorne kurz, hinten lang, ja.
So ist es. Dazu wirkt er auf sie recht muskulös. Mhm. Nach diesen Vorgaben wird auch ein Phantombild erstellt. Das ist das hier. Guck mal.
In etwa das, was du schon gesagt hast. Sieht aber ehrlich gesagt auch ein wenig wie ein Cartoon aus.
Ja, damals wurde alles noch per Hand gezeichnet. Wir laden das Phantombild natürlich auch bei unseren Social-Media-Kanälen hoch, wenn ihr euch das ebenfalls gerne mal ansehen wollt.
Und wird das dann auch über die Medien gestreut?
Klar. Jetzt redet die Presse nur noch vom Muskelmann.
Muskelmann.
Ja, es gibt aber noch eine vielleicht wichtige Beobachtung, die die Dame gemacht hat. Denn wir wissen, dass Augenzeugen oft mit Beschreibungen von Personen so ein bisschen daneben liegen.
Stress, Einbildung und Hinzudichten von Dingen, die gar nicht da waren und so weiter.
Genau, ja. Daher ist eine zweite Beobachtung für die Ermittler von größerer Interesse als das Phantombild, nämlich die Beschreibung des Fahrzeugs.
Das Auto des Täters.
Ja, denn das kann die Frau sehr gut beschreiben, weil sie zufälligerweise, das ist wirklich ein Riesenzufall, genau das gleiche fährt.
Ach, ja. Was ein Zufall.
Ja. Glück im Unglück sozusagen. Und zwar handelt es sich um einen Opel Kadett D. Die Farbe wird mit Blau angegeben und sie kann sich daran erinnern, dass ein Zeller-Kennzeichen am Auto angebracht war.
Zelle in Niedersachsen.
Zelle Niedersachsen, ja. Es könnte passen, denn Zelle liegt von Salzwedel keine 100 Kilometer entfernt.
Nicht direkt in der Nachbarschaft, aber auch nicht wirklich weit weg. Nah genug, um einen Jungen zu entführen und wieder zurück nach Zelle zu fahren.
Ja. Man fordert jetzt sofort beim Kraftfahrtbundesamt eine Liste mit allen Besitzern von blauen Opel Kadetts mit Zeller Kennzeichen an.
Wie viele sind das?
Das sind ungefähr 300.
Das geht ja.
Ja, heute wäre das innerhalb von einer Minute per Mausklick erledigt. Damals musste alles in Listen und Karteikarten angelegt und händisch durchsucht werden.
Ja, shit, stimmt. Das dauert dann ewig.
Ja, und wir wissen, dass die ersten 3 Tage bei Entführungen und Vermisstenfällen entscheidend sind. Für jedes Kennzeichen, was man überprüft, bedeutet das nun einen riesigen Aufwand.
Viel Arbeit, wenig Zeit.
Und so fliegen die Tage vorüber. 2 Tage, 3 Tage, dann eine Woche. Da auch keine Forderung des Entführers eingegangen ist, befürchtet man das Schlimmste. Am 11. Tag nach dem Verschwinden von Michael kommt es dann zu einer dramatischen Wendung.
Gut oder schlecht?
Schlecht. Am 9. Juni 1992 findet man westlich von Celle in einem moorigen Waldstück die Leiche eines kleinen Jungen.
Michael.
Ja. Ja. Nun hat man traurige Gewissheit. Aus der Entführung ist ein Mord geworden.
Haben die Suchtrupps ihn gefunden?
Nein, ein Autofahrer war von der L298 abgefahren, um im Moor Wietzenbruch kurz auszutreten. Und dabei hat er den leblosen Körper des Jungen dann entdeckt.
Spuren, Hinweise, die vielleicht mehr über den Muskelmann aussagen?
Auch hier wenig bis nichts. Man findet zwar eine Mülltüte in der Nähe des Tatorts und versucht darauf Fingerabdrücke sichtbar zu machen, aber das führt zu nichts. Man glaubt zwischenzeitlich, dass ein Messer und ein Schmuckstück in diesen Müllsack transportiert wurden, weil man das auch mit den Spuren da ähnlich auswerten kann. Aber auch das wird sich als Sackgasse herausstellen.
Und an dem Jungen selbst, gibt es da Spuren, die zum Täter führen könnten?
Zunächst einmal stellt man fest, dass Michael erwürgt wurde. Zudem wurden ihm postmortal noch 6 Messerstiche in Brust und Bauch versetzt. Dann hatte der Täter ihn in 2 Müllsäcke gesteckt, verschnürt und am Fundort abgelegt.
War die Tat ein Sexualdelikt?
Ja. Näher müssen wir nicht drauf eingehen. Aber ja, man hat nun große Angst, dass ein Mörder durch die Moore von Celle und der Altmark streift und vielleicht ein weiteres Kind diesem zum Opfer fallen könnte.
Gibt es da Hinweise drauf, also dass es wieder zu einer Tat kommen könnte?
Mehr als das. Denn man hat bereits Parallelen zu einer weiteren Tat erkannt, die sich im gleichen Jahr zugetragen hatte, nur 2 Monate zuvor.
Auch ein Junge?
Auch ein Junge. Sehr ähnliches Muster. 9 Jahre alt, blond. Auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining ist der Junge dann verschwunden.
Auch in der Altmark?
Nein, aber eine ebenso auffällige Parallele zu unserem Fall aus Sanne, denn der Junge verschwand in Celle, also genau dort, wo nun der tote Michael gefunden wurde.
Haben wir da mehr Infos zu?
Haben wir. Der Junge aus Celle heißt Rudolf Bröckel und wurde am 17. Juli 1982 geboren. Er ist zum damaligen Tatzeitpunkt also 9 Jahre alt gewesen. Er galt als ruhig, freundlich, beinahe etwas introvertiert, aber als sehr verlässlich. Mhm. Seine Eltern sind sich sicher, dass ihr Sohn niemals einfach so zu einem Fremden ins Auto gestiegen wäre.
Und er war nach dem Fußballtraining verschwunden.
Ja, er war am Mittwoch, 18. März 1992 auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining entführt worden. Er war fast schon daheim. Der hatte gerade mal noch 200 Meter bis nach Hause vor sich. Das hat mich übrigens an den Fall Rainer Koch aus Berlin erinnert. Du erinnerst dich?
Ja, unsere mörderische Heimat-Doku-Reihe Schatten der Vergangenheit. Wer das noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen.
Ja, auch da war ein Junge zusammen mit Fußballkollegen in Berlin auf dem Nachhauseweg vom Fußball verschwunden.
Und der Fall ist bis heute ungeklärt.
Ja, Und auch Rudi war mit einem seiner Mannschaftskollegen vom Sportplatz in Altenzelle zu Fuß nach Hause gegangen. Rudi war Mittelstürmer und deswegen, ja, nannten sie ihn im Verein scherzhaft immer der kleine Völler.
Ja, auch aufgrund des gleichen Vornamens.
Genau, ja. Dann haben sich die Jungs getrennt. Das war um circa 18.15 Uhr in so einer Seitenstraße. Von dort aus sind es, wie gesagt, nur noch 200 Meter bis nach Hause gewesen. Der Täter muss die beiden Jungen beobachtet und Rudi auf diesen paar Metern dann abgefangen haben.
Und auch er verschwindet von der Bildfläche.
Zunächst ja. Auch hier wird die ganze Umgebung durchsucht. Es wird sogar auf Wunsch der Eltern ein Hellseher eingeschaltet, aber auch das bringt leider nichts.
Haben die Eltern denn ein Faible für oder warum ein Hellseher?
Ja, die Familie ist eine Auswandererfamilie aus Russland, aber ich denke nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Sie sind einfach verzweifelt und wollen nichts unversucht lassen. Mhm. Daher diese Sache mit dem Hellseher. In der Presse wird explizit erwähnt, dass in der Familie ein sehr liebevoller Umgang geherrscht hat. Dass Rudi also weggelaufen sein könnte, ist auszuschließen.
Und Rudi ist bis dato immer noch verschwunden?
Nein. Spaziergänger hatten den gefunden, 4 Tage nach seinem Verschwinden. Also das war am 22. März 92. Da fand man die Leiche von ihm. Ebenfalls in einem moorigen Waldgebiet zwischen Celle und Lachendorf. Auch er wurde sexuell missbraucht. Auch Rudi wurde zudem erwürgt und anschließend noch mit Messerstichen in Brust und Bauch malträtiert.
Und auch hier keine Spuren?
Nix, nee. Es ist eher auffällig, was alles nicht da ist.
Wie meinst du das?
Rudis Sporttasche fehlt zum Beispiel. Mhm. Darin waren sein Trikot und die Fußballschuhe. Sein geliebter Fußball fehlt ebenso. Interessant ist aber, was bei der Obduktion des Jungen herauskommt. Der Täter hatte Rudi nämlich Diazepam verabreicht. Auch das findet man später übrigens bei Michael im Körper. Es ist also höchstwahrscheinlich ein und derselbe Täter.
Was ist das für ein Medikament, dieses Diazepam, hast du?
Ja, das ist ein Beruhigungsmittel. Ich habe mich mal extra bei einer Kinderkrankenschwester schlau gemacht, die ich kenne, für was das so genutzt wird und wie es auch missbräuchlich genutzt werden könnte.
Okay, und?
Na, also Diazepam dient oft als Medikament für Patienten in Pflegeheimen und wird auch für zum Beispiel behinderte Personen genutzt, um Krämpfe zu lösen.
Spastiken und so?
Zum Beispiel, ja, genau. Es hat aber auch eine entspannende, dämpfende Wirkung. Wenn ein Patient sehr aufgeregt ist zum Beispiel oder Angstzustände hat, dann kann man auch Diazepam verabreichen.
Oder wenn man ein Kind ruhig stellen will, das man gerade entführt hat.
Ja, richtig. Die Folgen bei Überdosierungen können aber auch Schwindel, Müdigkeit und so verlangsamte Reaktionszeit sein.
Wie schnell wirkt dieses Diazepam?
Da wurde mir gesagt, es kommt ein wenig drauf an, in welcher Form das verabreicht wird, also über Tabletten oder über Zäpfchen. Wenn du es intravenös verabreichst, wirkt es schon nach zwischen 1 und 5 Minuten, 1 und 5 Minuten ungefähr. Bei Tabletten dauert es dann schon so 15 bis 20 Minuten.
Und wie lange bleibt so ein Kind dann in so einem Zustand?
Auch das kommt natürlich auf die Konstitution des Kindes an, aber man sagt so zwischen 24 und 48 Stunden.
Ah, krass, okay. Ja. Wir haben nun also einen Täter, der sich zierliche, schlanke, blonde Jungen als Opfer aussucht. Man hat 2 Opfer, 1 in Sachsen-Anhalt und 1 in Niedersachsen.
Werbung. Shaggy, warst du schon mal in der Rhöner Botschaft?
Leider nein, aber das werde ich zeitnah ändern.
Das solltest du.
Unbedingt mal hin. Also nach dem, was du darüber erzählt hast, kannst du das vielleicht nochmal für mich in unserer Nachbarschaft wiederholen, was es dort alles zu erleben gibt?
Ja, nichts lieber als das. Aber wo fängt man da an? Die Rhöner Botschaft ist ein Hotel. Es ist ein Restaurant. Ach, was sag ich? 2 Restaurants. Eins davon sogar ein Sterne-Restaurant.
Hammer. Ja. Ich glaube, ich war noch nie in einem Sterne-Restaurant essen.
Ja, dann wird's Zeit, um das Björns Ochs in Dermbach zu besuchen, mein Lieber. Aber es gibt auch das Wohnzimmer. Alles ganz ungezwungen ist es da. Da gibt's hier vom Sonntagsbraten bis zur Rhönforelle alles ganz frisch auf dem Tisch. Apropos Sonntagsbraten, es gibt sogar den Sonntagsbraten to go. Hat ein bisschen was von der Blackbox von Kitchen Impossible von Tim Melzer im Fernsehen, ne?
Aber man muss nicht herausfinden, welche Zutaten im Sonntagsbraten drin sind, oder?
Nein, zum Glück nicht. Einfach nur genießen und essen. Ich durfte ja schon dort mal essen und es ist wirklich, ich lüge nicht, ich bin voll davon überzeugt, es ist wirklich unfassbar lecker.
Aber man kann in der Rhöner Botschaft nicht nur essen.
Nein, Es ist gleichzeitig auch eine echte Wohlfühloase, kann man sagen. Man kann dort Wellness machen oder einfach mal ein Wochenende einfach so verbringen und die Seele baumeln lassen.
Also am besten gleich ein Wochenende in der Rhön verbringen. Denn die Rhöner Botschaft liegt im Herzen der Rhön und hat natürlich mit Wanderungen und Ausflügen von Dernbach aus noch viel, viel mehr zu bieten.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr abends glückselig ins Bett fallt, könnt ihr in der hauseigenen Audiothek auch noch Kurzgeschichten hören, die sich allesamt um die Rhöner Botschaft ranken.
Die alle von Lisa eingesprochen wurden.
Ja. Shaggy, es könnte sogar sein, dass man in dieser Audiothek einen Fall von mörderischer Heimat hören kann.
Was, etwa der Fall vom legendären Rhön-Paulus, der Räuber und Schmuggler, der dort rund um Dernbach sein Unwesen trieb?
Möglich, dass es genau dieser Fall ist. Um in diesem Genuss und vieler weiterer zu gelangen, haben wir für unsere Hörerschaft noch ein Bonbon für euch mitgebracht, nämlich einen Gutscheincode, mit dem ihr 15% auf eure Übernachtung in der Rhöner Botschaft erhaltet. Was muss man dazu machen, Shaggy?
Das ist denkbar einfach. Um euren Code Nachbarschaft15, also 15 in Zahlen, einzulösen, geht ihr einfach auf röner-botschaft.de, Rhön mit OE, und dort könnt ihr eure Auszeit buchen. Den Code Nachbarschaft15 könnt ihr dann am Ende der Buchung ganz einfach mit angeben.
Die Gastgeber Björn und seine Frau Michelle freuen sich darauf, euch als Gäste begrüßen zu können. Sagt gerne einen schönen Gruß von uns, wenn ihr dort seid, denn die beiden sind ebenfalls Hörer von Mörderischer Heimat. Wir wünschen euch jedenfalls eine gute Zeit und viel Spaß in der Rhöner Botschaft in Dernbach.
Werbung Ende.
Wie geht man denn nun weiter vor?
Man macht das einzig Richtige, man arbeitet fortan zusammen. Das heißt, Ost und West rücken nun zusammen, ja, und das ist auch nicht so ohne, denn für viele ist es das erste Mal, dass sie mit Ost- oder Westpolizisten zusammenarbeiten. Aber, und das erwähne ich extra mal besonders gerne, das funktioniert ausgesprochen gut. Und nun geht man einerseits die Liste der Opel-Kadettfahrer weiter durch und andererseits schaltet man die nationale Presse ein und es kommen auch Hinweise. Langsam, aber sicher rein.
Das muss man dann aber alles auch noch auswerten.
Ja, du sagst es. Und oft sind es dann ja auch Luftlöcher, das weiß man ja, ne? Mal gerät ein Einsiedler in Hamburg durch die Ermittlungen in den Fokus der Ermittler, mal ein Bodybuilder, ne, wegen diesem Muskelmann und
ja,
so
wegen
weiter.
Der Täterbeschreibung, der Augenzeugen,
genau.
Ja.
Ich spoilere übrigens jetzt mal, der spätere ermittelte Täter, das sage ich jetzt schon mal, dass da einer gefunden wird, der war überhaupt nicht muskulös. Mhm. Der hatte eine ganz normale Figur. Die ganzen Pressemitteilungen von wegen der Muskelmann und so führten also in eine komplett falsche Richtung.
Stell dir vor, wie viele Meldungen eingehen, die nur aufgrund dessen gemacht wurden. Jeder glaubt plötzlich, dass er weiß, wer es sein könnte.
Ja, das führt in eine falsche Richtung, klar. Da kriegst du auch Paranoia.
Ja.
Auch die Ermittler sind total motiviert und ja auch unter Druck und wollen allem nachgehen. Einer der Ermittler fährt zum Beispiel morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit und sieht einen blauen Opel Kadett mit Zeller Kennzeichen. Ein Typ im Fahrzeug trägt sogar eine ähnliche Frisur, wie von der Augenzeugin beschrieben. Der Polizist fährt sofort zur Dienststelle und checkt, ob der Mann schon gelistet ist. Das ist er aber. Der Fall und die Überprüfung ist in Bearbeitung.
Oh Mann.
Oh Mann, ja.
Ja.
Aber oh Mann, was würdest du oh Mann sagen, wenn das tatsächlich der Mörder gewesen wäre?
Nee, oder?
Doch. Genau das war er. Den der Ermittler da gesehen hat im Fahrzeug. Aber noch sind die Ermittler ihm nicht so nah. Die Überprüfung von ihm, dieser sogenannten Spur 280, die steht noch aus.
Oh nein, bitte nicht. Aber er gerät doch hoffentlich noch in den Fokus.
Ja, ja. Und als er bald darauf tatsächlich dran ist, überprüft man ihn auch. Und er macht Aussagen, die der Ermittler aufhorchen lassen. Am Tattag von Michaels Entführung war er angeblich in Hannover in einer Kneipe und hat sich dort ein Fußball-Länderspiel angeschaut.
Aber es war keins oder wie?
Doch, doch, doch.
Okay.
Aber er konnte sich nicht mehr an die Kneipe erinnern, in der er das Spiel gesehen haben will. Übrigens habe ich mal geschaut und manchmal meint man ja, dass das Schicksal einem schon Hinweise geben will.
Inwiefern?
Also bei diesem Länderspiel, das gab es wirklich, spielte Deutschland gegen die Türkei und gewann 1-0. Und Torschütze war natürlich wer? Rudi Völler.
Kleiner Wink des Schicksals.
Ja, unser Rudi. Lass uns diesen Täter aber mal genauer anschauen, diese Spur 280.
Okay.
Der Mann heißt Thomas E., ist 25 Jahre alt und kommt aus Oldau. Das liegt so 20 Minuten von Celle entfernt. Mhm. Thomas E. ist im Kinderheim groß geworden. Er wurde selbst sexuell missbraucht, sowohl von seinem Stiefvater als auch später im Heim.
ja, Hobbys. Er kocht gerne und wohnt mit seiner Freundin Imke in einer Dachgeschosswohnung. Alles scheint recht normal zu verlaufen. Sein Leben hat er im Griff. Scheint zumindest so, aber wie wir wissen, das täuscht.
Was macht er beruflich?
Ja, da wird's schon interessanter. Er arbeitet als Hilfspfleger in einem Heim für körperlich und geistig behinderte Jugendliche.
Das heißt, er hat Zugang zu dem Beruhigungsmittel.
Korrekt. Leider wird das zu dem Zeitpunkt aber noch nicht von der Polizei überprüft. Aber es gibt eine andere Auffälligkeit.
Nämlich?
Am gleichen Abend vom 30. auf den 31. Mai, wo die Tat geschah, hatte Thomas E. mit seinem Opel Kadett auf der Landstraße 310 zwischen Fuhrberg und Celle einen Unfall. Dieser war auch gemeldet und von der Polizei aufgenommen worden. Als die Polizei Thomas E. in der Nacht des Unfalls befragt, sagt er aus, dass ihm angeblich ein Fußgänger vors Auto gelaufen sei.
Komisch, oder? Das heißt, man hatte den Mörder noch am Tattag eigentlich gehabt.
Ja, aber das wusste man ja noch nicht, dass der Täter war. Und man hatte auch noch nicht nach einem Opel Kadett gefahndet. Mhm. Aber ja, der Mörder stand den Polizisten auf einer Landstraße direkt gegenüber.
Da darf man sich gar nicht lange darüber Gedanken machen.
Ja, ja. Man legt auch der Augenzeugin, die den Täter an der Ampel im Fahrzeug gesehen hatte, also ein Foto von Thomas E. vor. Aber die kann ihn nicht wiedererkennen. Außerdem gibt seine Freundin ihm ein Alibi. Sie sagt, dass ihr Freund Thomas zur besagten Zeit mit ihr zu Hause gewesen sei. Und damit rückt er zunächst einmal wieder von der Verdächtigenliste.
Ich finde das schon immer etwas zu einfach, dass man nur einen Zeugen angeben muss, der sagt, dass man bei ihm war, und schon ist man erstmal entlastet. Zumal seine restlichen Aussagen ja anscheinend nicht gerade vertrauenswürdig wirken.
Das ist wahr.
Ja.
Ich meine, wenn sie wenigstens nach der Arbeitsstelle gefragt hätten, dann wären sie schon hellhörig geworden wahrscheinlich.
Ne? Ja.
Aber so widmet man sich wieder den Opel Kadett der Nation. In Celle hat man mittlerweile alle durch. Nun schaut man im Raum Sachsen-Anhalt. Das sind aber gleich mal 1700 Fahrzeuge. Und in den neuen Bundesländern ist das Sichten noch beschwerlicher. Hier hat man ein anderes Ordnungssystem gehabt. Die Arbeit wird ewig dauern.
Und der Täter hat die Möglichkeit, seine Spuren weiter zu verwischen oder sich ein neues Opfer zu suchen.
Ja, damit triffst du voll ins Schwarze, Shaggy. Der Täter fühlt sich sogar so sicher, dass er direkt wieder zuschlägt. Aber er hat gelernt. Er fährt nun in das dritte Bundesland seiner mörderischen Tour. Er fährt nach Bayern.
Wieder auf der Suche nach einem neuen blonden Jungen.
Ja. Er will sich einen dritten Jungen greifen. In Hof wird er dann fündig. Am 2. Oktober 92 läuft dort der 7-jährige Raphael von der Schule nach Hause. Es ist zwischen 11 und 12, als sein Wagen neben ihm hält und der Fahrer, der einen Fokuhila hat, ihn anspricht und nach einer Straße fragt. Doch der Junge läuft erstmal weiter. Er weiß, er darf nicht mit Fremden sprechen.
Und es ist wieder hellichter Tag.
Es ist wieder hellichter Tag, aber diesmal läuft es nicht wie geplant für den Täter. Der Täter muss also nun improvisieren. Er steigt aus und geht dem Jungen hinterher. Und er spricht ihn nochmals an. Er behauptet, dass die Mutter ihn beauftragt habe, ihn abzuholen.
Genau wie ich es vorhin gesagt habe. Ja.
Aber der Junge ist clever, er glaubt dem Mann nicht, also fragt er ihn, wie denn der Name seiner Mutter sei.
Sehr gut.
Ja, daraufhin ändert der Täter nun seine Strategie. Er ist anscheinend überwältigt davon, von dem Jungen, von dieser Frage, denn er zückt sein Messer und hält es dem Jungen direkt an den Hals. Er zwingt ihn in sein Auto und fährt los.
Und wieder bekommt das keiner mit?
Doch. Er ruft sogar um Hilfe, der Junge, und Passanten schauen auch zu ihm. Aber ja, wieder denken die Leute, dass es sich um ein bockiges Kind handelt, was einfach sich mit seinem Vater streitet.
Jetzt kommt dem Täter zugute, dass er nicht in Celle oder der Altmark unterwegs ist. Hier werden wohl alle sofort auf 180.
Da hast du recht. Wahrscheinlich wird das dort anders verlaufen. Durch diese Fälle, die dort stattgefunden haben, hätten die das gewusst. Aber auch das Fahrzeug ist diesmal ein anderes. Er hat nicht sein Opel Kadett dabei. Diesmal ist es ein weißer Skoda. Allerdings ebenfalls mit einem Zeller Kennzeichen. Nummernschild war CEDA527.
Er hat also das Fahrzeug gewechselt.
Ja. Der Täter hat sein Auto gewechselt. Es ist auf eine Frau mit dem Vornamen Imke zugelassen. Imke.
Die Freundin von Thomas E.
Genau die. Sie ist gerade auf einem Handballturnier und nicht zu Hause. Die Chance ist günstig für Thomas E. Er fährt im Auto seiner Freundin Imke los und hat ein Ziel. Er will sich wieder einen Jungen greifen.
Und den hat er sich nun in Hof von der Straße geholt. Wieder ist er eigentlich unvorsichtig und wird auch diesmal wieder gesehen. Aber er hat Glück, weil die Passanten die Situation falsch einschätzen.
Ja, er erzählt dem Jungen sogar, dass er schon jemanden getötet hat. Aber jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches, denn anders als bei Rudi und Michael zuvor bleibt Raphael ganz ruhig. Er hört sich alles an, was der Entführer da ihm erzählt. Und so hat Thomas E. das Gefühl, dass er einen Draht irgendwie zu dem Jungen hat.
Das heißt, sie fahren nicht nach Celle ins Moor?
Nein, diesmal nicht. Sie fahren weiter nach Süden, über Donauwörth und Augsburg Richtung München. Thomas E. zeigt dem Jungen seine Pistole. Dazu steckt die ganze Zeit über das Messer in der Seitentür. Thomas E. fährt weiter und weiter. Raphael muss sich auf den Schoß des Täters setzen. Sonst passiert aber zum Glück erstmal nichts. Außer, dass Thomas E. dem Jungen seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Vom Heim, seinem Stiefvater und so weiter, alles Mögliche, was wir auch schon gehört haben.
Der bleibt aber ganz ruhig. Das ist schon bemerkenswert.
Das ist es. Und ich nehme es vorweg, das wird ihm auch das Leben retten. Raphael wird nicht das nächste Opfer des vermeintlichen Muskelmanns.
Aber wie entkommt er?
Die Fahrt endet schließlich in München auf der Theresienwiese. Es ist der 2. Oktober. Und du weißt, was dann dort immer los ist?
Oktoberfest.
Yes, es ist Oktoberfest. Und es ist bereits Abend. Nun nimmt der Fall eine weitere seltsame Wendung. Thomas E. wird später sagen, dass er den Jungen einfach nicht töten konnte. Stattdessen sagt er ihm, dass er ihn nicht verraten dürfe. Er würde wissen, wo er und seine Familie wohnen würde. Und wenn er was sagen würde, würde er kommen und sie töten.
Das heißt, er lässt ihn frei?
Noch krasser. Thomas E. ruft zu Hause bei den Eltern von Raphael an, die sich natürlich bereits Sorgen machen und die Polizei eingeschaltet haben. Er sagt den Eltern, dass er mit Raphael nur einen Ausflug zum Oktoberfest gemacht habe und sie ihn jetzt wieder abholen können.
Nein.
Ja, doch.
Er ruft die Eltern an und sagt, sie können ihren Sohn hier in München abholen kommen?
Genau, ja. Er lässt sie sogar kurz mit Raphael sprechen und es wird ein Ort und eine Zeit ausgemacht, wo sie ihn übernehmen können.
Das gibt's ja nicht und das findet dann auch statt?
Ja, aber nicht so, wie Thomas E. sich das vorgestellt hat. Es tauchen nämlich Polizisten auf anstelle der Eltern und die nehmen Thomas E. dann sofort fest. Dem Jungen geht es den Umständen entsprechend gut und er wird seinen Eltern wohlbehalten wieder zurückgegeben.
Sicherlich auch dramatisch, was der Junge erlebt hat. Gerade wenn er später erfahren hat, was den anderen Jungen passiert ist. Mhm. Also, zumindest lebt er.
Die Polizei nimmt Thomas E. fest und bringt ihn auf eine Polizeiwache. Man gibt den Kollegen in Celle und Sachsen-Anhalt Bescheid, dass man einen Mann mit Zeller Kennzeichen und einem Jungen festgenommen habe. Man gibt den Namen durch. Thomas E. Und das ist genau der Mann, den der Beamte, wie Finn schon erwähnt, damals mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Wache gesehen hatte. Die sogenannte Spur 280. Und auch der Mann, der die unklaren Angaben bezüglich des Fußballspiels und des Unfalls machte, wo ihn angeblich jemand vor das Auto gelaufen ist, ja, dass er angeblich auch in Hannover in einer Kneipe gesehen hatte und sich nicht mehr erinnern konnte, wo das war, das ist genau dieser Thomas E.
Ja, und auch der, dem seine Freundin ein falsches Alibi gegeben hatte. Mhm. Denn das dürfte ja nun klar sein.
Ja. Nun überprüft man auch seinen Arbeitsplatz und jetzt erfährt man, dass er hier Zugang zu Diazepam hatte.
Ist er denn geständig?
Ja. Er sagt wortwörtlich, jetzt habt ihr mich ja. Jetzt wisst ihr ja, dass ich das gemacht habe mit den beiden Jungs. Die Polizei durchsucht daraufhin sein Auto und die Wohnung in Celle. Man findet zahlreiche Fotos von unbekannten Kindern. Dazu Stadtpläne von diversen Städten in Deutschland.
Es könnte also sein, dass es noch viel mehr Opfer gibt?
Das befürchtet man zumindest, aber nähere Hinweise findet man nicht und der Täter macht auch keine weiteren Aussagen mehr.
Auch vor Gericht gibt es dann keine weiteren Hinweise?
Nein. Der Prozess findet auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und endet am 21. Mai 1993. Das Urteil lautet schuldig des Mordes in 2 Fällen. Die Strafe lebenslänglich mit einer Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt.
Und dort sitzt er auch noch?
Das weiß ich nicht. Unbestätigten Meldungen zufolge wurde er wohl irgendwann vom Maßregelvollzug in Moring, das liegt in Niedersachsen, dann irgendwann nach Bayern verlegt. Ob er dort noch heute sitzt, keine Ahnung, ich denke schon. Ja.
Puh, was für ein Fall. Eigentlich ja sogar 3 Fälle, wenn man so will. 3 Kinder. Eines hat Gott sei Dank überlebt. Weiß man, wie es ihm heute geht?
Ja, Raphael hat mal in einem TV-Interview was dazu gesagt, also als mittlerweile erwachsener Mann. Und da macht er einen sehr stabilen Eindruck, muss ich sagen. Er ist mittlerweile selbst Vater von 3 Kindern und hat so aufgeräumt darüber erzählt. Ich dachte, ja, der hat das gut gemacht. Mhm. Zum Glück ist ihm das Schicksal von Michael und Rudi erspart geblieben.
Dann frage ich mich aber auch noch, warum seine Freundin für ihn gelogen hatte damals und ihm das Alibi verschafft hat. Wenn mein Partner oder meine Partnerin mit so einer schlimmen Tat in Verbindung gebracht wird, dann, ich würde nicht lügen.
Ja, ja, ist eine gute Frage. Aber es ist mal eine gute Frage überhaupt. Was würdest du denn machen? Für deine Liebe lügen oder die Wahrheit sagen? Also so einfach ist das gar nicht, weißt du? Stellt ihr euch zu Hause doch auch mal gerade die Frage, was ihr tun würdet? Schreibt uns das gerne in einer Nachricht bei Facebook oder Instagram.
Ach, weil du es gerade erwähnst und wir das gefragt wurden. Ja, wir haben die Kommentarfunktion ausgestaltet, weil gerade bei den Podcast-Playern sehr viele Bots unterwegs sind, die entweder politische Hetze oder anderweitigen Müll verbreiten. Ja. Wenn ihr uns also schreiben wollt, könnt ihr das immer über Instagram und Facebook machen. Dort einfach eine Direct-Message an uns und wir antworten auch doch sehr gerne.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da teilweise für ein Mist reinkommt. Wir wollen uns gerne mit unseren wahren Fans austauschen, aber nicht mit Leuten, die nur Hass und Hetze verbreiten wollen. Und das mit dem Schreiben klappt eigentlich auch ganz gut. Danke für diese Nachrichten. Das ist immer sehr schön, mit euch sich auszutauschen.
Ja, das vielleicht am Ende, weil es ja auch das Staffelfinale von Sachsen-Anhalt ist. Ja. Lasst gerne was Nettes da und bewertet uns positiv. Das hilft uns weiter.
Und verbreitet insgesamt mehr Nettes im Netz. Ja. Nicht nur bei uns, sondern überall. Wir haben genug unschöne Dinge im alltäglichen Leben momentan. Lasst es uns nicht noch schlimmer machen. Lasst uns wenigstens in unserer schönen Nachbarschaft hier nett und respektvoll miteinander umgehen.
Ein tolles Schlusswort. Das war's mit Folge 90. 90.
Wahnsinn.
Folge 90 von Mörderische Heimat. Das war auch unsere Sachsen-Anhalt-Staffel. Weiter geht's hoffentlich bald. Wann das genau sein wird, erfahrt ihr in der nächsten Extra-Ausgabe. Dann wird auch das Geheimnis gelüftet, in welches Bundesland es als nächstes geht. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören, passt gut auf euch auf. Für euch heute im Studio waren Shaggy Schwarz
und Zeno Diegelmann.